Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der unsere Erlösung ist. Amen. Das Wunder Mensch ist heute unerforschter als je zuvor. Er ist das Forschungsobjekt der meisten Wissenschaftler. Es gibt hier immer weitere und tiefgehendere Fragen und sie werden immer wieder neu, stoßen sie auf irgendwelche Tatsachen, die sie vorher nicht kannten, und so, dass die Wissenschaftler eigentlich davon ausgehen, der Mensch, er ist noch so unerforscht wie nie zuvor. Er wird in der Geisteswissenschaft, in der Naturwissenschaft, in der Verhaltenswissenschaft und in den Sozialwissenschaften, da macht man nichts anderes, als eigentlich nur über den Menschen nachzudenken, wie er sich verhält, wie er eigentlich ist und warum er eigentlich so ist, wie er ist. Und hier, wenn wir diese ganzen Forschungseinrichtungen zusammennehmen, da kriegen wir wahrscheinlich die größte Anzahl von Forschern zusammen, die wir so an den Unis finden können. Und deswegen könnte man dem leicht recht geben, der jetzt behaupten würde, ja, damit das Höchste, was wir erkennen können als Menschen, das ist der Mensch. Und diese These, die ist schon so uralt, dass man im Jahr 1855 schon ein junger Prediger damals schon dagegen gesagt hat, ich möchte seine Worte hier einmal zitieren, und zwar hat er gesagt, irgendjemand sagt einmal, das eigentliche Studienobjekt der Menschheit sei der Mensch. Ich will diesem Gedanken nicht widersprechen, doch scheint mir gleichermaßen wahr, dass das eigentliche Studienobjekt von Gottes Erwählten Gott sei. Das eigentliche Studium eines Christen gelte der Natur Gottes. Das ist die höchste Wissenschaft, die erhabenste Vorstellung, die stärkste Philosophie, die je ein Kind Gottes voll ergreifen kann. Das sei der Name, die Natur, die Person, das Werk, das Handeln und das Vorhandensein des großen Gottes, den es seinen Vater nennt. Und jetzt führt er weiter aus. In der Betrachtung des Göttlichen liegt etwas ungemein Erhebendes für den Geist. Es ist ein so großer Gegenstand, dass all unsere Gedanken sich in seiner Unermesslichkeit verlieren. So tief, dass all unser Stolz in seiner Unergründlichkeit untergeht. Andere Gegenstände können wir fest umreißen und dann anpacken. Bei ihnen gehen wir selbstbewusst vor in dem Gedanken, na, bin ich nicht klug? Geraten wir aber an diese Wissenschaft der Wissenschaften, bemerken, dass unser Lot nicht ausreicht, die Tiefe zu messen, und dass unser Adlerauge den Gipfel nicht erreicht, so wenden wir uns ab mit den Bemerkungen, der Mensch sei eben doch kaum klüger als ein junger Esel, und mit dem erfeierlichen Seufzer, ich bin halt von gestern und weiß gar nichts. Kein Gegenstand der Betrachtungen ist geeigneter, den Geist zu Demut zu bringen, als der Gedanke an Gott. Im nächsten Absatz zeigt er dann weiter, wie ist eigentlich, welche Wirkung der Gedanke an Gott auf den Menschen hat. Doch gleichermaßen, wie dieser Gegenstand den Geist demütigt, so erweitert er ihn auch. Wer oft an Gott denkt, hat einen weiteren geistigen Horizont als der, der immer nur auf seinen engem Globus herunterhabt. Das Allerbeste für eine Erweiterung der Seele ist die Wissenschaft von Christus und seinem Kreuzestod und das Wissen um die Natur Gottes in der erhabenen Dreieinigkeit. Nichts wird die geistigen Fähigkeiten in größerem Umfang entfalten, nichts die menschliche Seele mehr erhöhen als demütige, ernsthafte und andauernde Beschäftigung mit dem großartigen Gegenstand des Göttlichen. So also, zugleich bescheidener machend und doch erweiternd, ist er auch ungemein tröstlich. In der Betrachtung Christi liegt ein Balsam für jede Wunde, im Nachdenken über den Vater liegt Beruhigung für jedes Leid und im Wirken des Geistes liegt Trost für jeden Schmerzen. Sollen deine Sorgen sich verlieren und deine Ängste versinken? Dann geh hin, wirf dich in den tiefsten Ozean Gottes, verliere dich in seiner Unermesslichkeit und du wirst dich wiederfinden wie nach einer kurzen Ruhepause, erfrischt und gestärkt. Ich kenne nichts, das der Seele so gut tut, das so die hohen Wogen von Sorge und Leid beruhigt, das so die Stürme der Prüfung beschwichtigt, als gläubiges Bedenken des Göttlichen. Und das ist es, wozu ich Sie heute Morgen einlade. Nämlich über das nachzudenken, wer dieser große Gott ist, wer derjenige ist, der uns die Erlösung gebracht hat. Dieser junge Prediger, er war noch gar nicht so alt, als er das geschrieben hatte oder eigentlich gepredigt hatte. Und er hat hier den Christen eins mitteilen wollen. Was es für uns Christen zu bedenken gibt, was unser höchster Gedanke sein soll, ist nichts anderes als Christus, nichts anderes als Gott zu erkennen. Das ist auch das Hauptanliegen von Paulus, dem Apostel unseres Herrn. Er schreibt in dem Brief an die Epheser, den Sie heute in einem Ort, den Teil haben Sie heute vor sich liegen, auf dem Gottesdienstzettel, und da schreibt er, wie sehr er sich wünscht, dass Sie Ihr Wissen um Gott nicht um etwas Neues bereichern, sondern vielmehr das, was eigentlich schon passiert ist und was aufgeschrieben ist, und dass Sie das vertiefend verstehen und verinnerlichen, dass Sie begreifen, was Gott schon vor Zeiten getan hat. Ich lese einmal diese Verse aus dem Epheserbrief. Es ist eigentlich ein Gebet, das er hier spricht, und deswegen könnte man das auch gut nachsprechen heute im Gottesdienst. Ich lese einmal: Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten aufweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jede Fürstentümer und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist das Gebet, was er hier den Ephesern gleich am Anfang, im ersten Kapitel eigentlich mitgibt. Wenn wir im Griechischen diesen Text jetzt lesen würden, würden wir merken, es ist ein einziger Satz, ein großer Satz, den er hier hinschreibt. Und doch ist es nicht der längste Satz, den er geschrieben hat, sondern der Satz davor. Er selber hat, der vorige Satz von Vers 13 bis Vers 14 war auch wieder nur ein Satz mit über 200 Worten. Und heute wollen wir ganz kurz nur diesen zweiten, also hier im Epheserbrief, bedenken, was er eigentlich heißt. Und dazu brauchen wir ganz kurz die Zusammenfassung von dem letzten Satz. Der letzte Satz von Vers 3 bis 14, er hat eigentlich in der Zusammenfassung ungefähr, würde er im Deutschen so ganz kurz lauten, und zwar: Gelobt sei Gott, der uns erwählt hat und uns in Christus erlöst hat und uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hat, um seine Gnade zu preisen. Das ist jetzt in Kurzform, was Paulus davor in diesem langen Satz gesagt hat, und es deckt wahrscheinlich nicht alles ab, aber sicherlich können wir in diesem kurzen Satz sehen, worum es Paulus davor ging, nämlich die Erlösung. Die Erlösung für die Gemeinde ist in Gott, und er als dreieiniger Gott hat es getan zum Lob seiner Gnade. So heißt es eigentlich in dem letzten Teil. Und dann jetzt in unserem, das erste Wort, was er jetzt in diesem 15. Vers dann sagt, ist darum, wegen dieser Erlösung, deswegen, weil ihr zu Gott gehört, weil ihr diejenigen seid, die Gott versiegelt hat mit dem Heiligen Geist, darum lasse auch ich nicht ab davon. Darum muss ich eigentlich dazu kommen. Es ist etwas ganz Notwendiges. Es ist nicht etwas, was er hier irgendwie aufzwängt, sondern es schließt sich von ihm selber. Er sagt, die Erlösung ist der Grund, warum ich Gott danke. Und ich danke Gott dafür, dass ihr im Glauben steht und in der Liebe und die Liebe zu allen Heiligen habt. Das ist sein Anliegen, was er hier zum Dank hat. Und Paulus, eigentlich war er ja selber dort, als er die Gemeinde gegründet wurde. Er war der Erste, der dort das Evangelium verkündigt hat und der die Gemeinde dann auch ins Leben gerufen hat. Und doch sagt er hier, dass sie im Glauben stehen. Das heißt nicht, dass sie dadurch jetzt errettet werden sollen oder dass sie errettet worden sind, sondern dass sie noch immer im Glauben stehen, dass sie in der Sphäre des Glaubens wandeln, dass sie wirklich in dem stehen, dass sie auf Gott vertrauen und dass sie Gott hinterhergehen, dass sie Gott nachfolgen. Paulus selbst, er hat den Bericht jetzt gehört über den Epheser. Wahrscheinlich hat ihn der Epaphras überbracht oder jemand anders. Und er dankt Gott pausenlos für diese Gemeinde. Pausenlos. Ohne einen wirklich jemals aufgehört haben. Ohne dass er sie vergessen hat. Ohne dass er wirklich jetzt an etwas anderes gedacht hat in seinen Gebeten. Sondern immer wieder hat er an die Epheser gedacht. Und es meint nicht, dass er jetzt aufgehört hätte irgendwann mal oder die ganze Zeit nur durchgebetet hätte, sondern dass er in seinen Gebetszeiten, die regelmäßig wiederkehrten, jeden Tag, dass er an sie gedacht hat und dass er sie in seinen Gebeten erwähnt hat. Das heißt, Paulus betet für diese Gemeinde, dass er wirklich diese Gemeinde im Herzen trägt und die Fürbitte für diese Gemeinde hat nie aufgehört. Es war eine enge Verbindung zwischen der Gemeinde und zwischen Paulus. Und was er hier tut, er merkt einfach, ich kann nicht aufhören, für euch zu beten. Und wenn ihm das so wichtig ist, es sind wahrscheinlich mehrere Jahre vergangen, dass er trotzdem noch für sie betet, dann müssen wir verstehen, was betet er denn? Dass dieses Gebet bis heute nicht in Erfüllung gegangen ist, dass er das immer noch betet. Was betet er die ganze Zeit? Und es ist einmal dieser Dank, ganz kurz, in dem Vers 15, dass sie glauben und lieben. Und diese Liebe, sie gilt allen Heiligen, so steht es hier. Weil Gott selber sie selbst geliebt hat. Deswegen können sie lieben. Und das ist auch der Grund für Paulus zum Danken. Weil die Liebe in den Heiligen wirksam ist und sie die Liebe weitergeben. Diese beiden Punkte nennt er zum Danken. Natürlich, dass sie erlöst sind und diese beiden, Glaube und Liebe. Und jetzt geht das weiter. In seinen Gebeten hat er nicht aufgehört, für sie Folgendes zu bitten. Und zwar, dass Paulus das Fürbittegebet hält ihm so wichtig, weil der Glaube ihm so überaus wichtig ist. Und der Glaube darf nicht auf einem Niveau stehen bleiben. Der Wachstum und das Fortbestehen der Gemeinde und jedes Mitglieds hängt von einem einzigen Punkt ab, sagt er. Nämlich von dem Gebet, das er jetzt hier spricht. Und dass er nämlich dieses Gebet wird in dem ganzen Brief immer wieder erwähnt. Auch im Kapitel 3 am Ende betet er wieder und zwar ganz ähnlich. Hier aber kommt er auf einen ganz wichtigen Punkt. Dieses Gebet geht von Vers 17 bis Vers 19 und da zeigt er sein Anliegen, dass, was er für die Gemeinde für das Wichtigste hält, was sie jetzt in ihrer Situation brauchen. Scheinbar ist es sogar so, dass Paulus sich wiederholt, denn die Themen, die er hier auflistet, nämlich über die Weisheit, über den Reichtum, über das Erbe, über die Herrlichkeit, das ist etwas, was schon vorher, in den ganzen Versen vorher wiedergekommen ist. Er hat es vorher schon erwähnt und jetzt kommt er wieder darauf zu sprechen. Aber Paulus, der Gemeindehirte, hat eine ganz bestimmte Absicht, dass er dieses wiederholt und dieses nochmal neu aufzählt. Und wir müssen sagen, er zählt es nicht wieder neu auf, sondern was er hier sagen möchte, den Ephesern, ist eigentlich nur eins. Sie sollen nicht etwas Neues erkennen. Nicht etwas vollkommen. Paulus hat nicht eine Offenbarung bekommen für die Gemeinde, die jetzt niemand anders erfahren hat. Nein, was sie begreifen sollen, ist das, was schon passiert ist. Nämlich das, was Jesus getan hat. Nämlich das, was die Erlösung ist. Und deswegen die Wiederholung, diese Worte, die sich wiederholt hier scheinbar auftreten, die gehen jetzt die Epheser ganz konkret an. Ihr sollt nun verinnerlichen, was Gott getan hat. Dieser lange Satz wird also nicht wiederholt einfach, sondern er wird so verpackt, dass die Epheser sagen, das gilt mir, das gehört mir, das gehört mich, das zählt für mich, ich bin derjenige, dem das gehört, diese Erlösung gehört wirklich mir und ich soll das jetzt begreifen, was die Erlösung wirklich ist. Was er für die Gemeinde erbittet, das ist nichts anderes, als sie das, was sie im ersten Satz schon gelesen haben, jetzt realisieren sollen in ihrem Leben. Vers 17 geht es ja so los, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Der Vater der Herrlichkeit, das ist denjenigen, den Paulus anruft. Und dieser Name, er taucht so, wie er jetzt hier steht, nicht mehr im Neuen Testament auf. Der Vater der Herrlichkeit. Und deswegen, Paulus sagt hier, er ist der Gott Jesus Christus. Das ist der erste Punkt. Aber er ist der Vater der Herrlichkeit. Was bedeutet es jetzt für Paulus, dass er sagt, hier ist der Vater der Herrlichkeit, derjenige, der euch segnen soll? Was bedeutet das, dass der Gott Jesu Christi der Vater der Herrlichkeit ist? Wenn wir diesen Begriff, diese Konstruktion einmal vereinfacht ausdrücken würden, würde es nicht einfach heißen, der herrliche Vater, sondern er ist derjenige, der die Quelle und der Ursprung der Herrlichkeit ist. Es gibt ohne Gott keine Herrlichkeit. Das heißt das hier eigentlich. Gott ist der Ursprung. Von ihm geht alle Herrlichkeit aus zu den Gläubigen. Und die Herrlichkeit, so sagen es andere Stellen im Neuen Testament, ist durch Jesus in diese Welt gekommen. In Jesus ist die Herrlichkeit zu uns Menschen gekommen. Im Alten Testament wiederum ist es aber schon bekannt, dass Gott der herrliche Gott ist, der Gott der Herrlichkeit. Und viele Psalmen besingen den Gott, der herrlich ist. Wir haben das eben gehört, dass derjenige, der Schöpfer dieser Welt ist, der herrliche Gott ist. Zum Beispiel eben auch in 29, Vers 4, wo es dann ganz genau heißt, dass derjenige, der herrlich ist, auch mächtig ist, der Kraft hat. Und so kommen wir auch noch ein bisschen später darauf hin, was es bedeutet, dass der herrliche Gott auch allmächtig ist und dass er große Macht hat. Das werden wir aber ein bisschen später sehen. Paulus, er bittet den Vater der Herrlichkeit, eines zu tun, dass er Herrlichkeit ausgieße in die Gemeinde. Und wie drückt sich das jetzt aus? Und zwar, dass er den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis gebe. Viele würden sich jetzt wundern, davor hat Paulus gesagt, okay, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und deswegen, jetzt geht er nochmal auf den Geist ein. Also meint Paulus hier irgendwas in dem Menschen, dass der Mensch selber jetzt weise wäre, dass der Mensch selber Offenbarung bekomme? Nein, es ist vielmehr so, dass der Heilige Geist, der Geist der Erlösung ist, auch hier zum Geist der Weisheit wird. Er soll die Herzen, die Augen der Herzen erleuchten, die im Menschen sind. Mit dieser Bitte, dass der Heilige Geist jetzt zum Geist der Weisheit und der Erkenntnis kommen soll und zur Offenbarung eigentlich, kommen wir zum Herzen von Paulus, seinem Gebet, zum Zentrum. Paulus wünscht sich ein einziges für die Gemeinde. Gott gebe euch Weisheit und Erkenntnis. Nämlich den Geist, der euch zur Weisheit leiten soll. Der euch was erkennen lassen soll? Der Vers 17 sagt es hier, der euch Erkenntnis geben soll seiner selbst. Seiner selbst ist eigentlich etwas, was hier nicht dem Heiligen Geist angehört, sondern Gott. Sie sollen Gott erkennen. Sie sollen Jesus erkennen, wie er Gott gezeigt hat. Das ist das Zentrum, was Paulus hier sagt. Das ist das Wichtigste. Das ist das oberste Ziel dessen, was die Gemeinde verstehen soll. Wenn sie Gott erkennen, dann werden sie Gott das Lob geben, das ihm gebührt. Wenn sie Gott erkennen werden, dann werden sie auch erkennen, wie so reich gesegnet sie in ihm sind. Und dieser Segen, den sie bekommen haben, der soll nicht irgendwo in einem Buch stehen, dass sie das nachlesen können, sondern sie sollen es in ihrem Herzen aufnehmen. In ihrem Herzen sollen sie verinnerlichen, was der Segen ist, den Gott ihnen gegeben hat in Jesus Christus. Der Geist, den Paulus ihnen hier wünscht, er wird ihnen erklären, wer Gott ist und was Gott getan hat. Viele gehen heute davon aus, wenn sie um den Heiligen Geist beten, dass der Heilige Geist irgendeine Kraft in ihnen geben soll, dass der Heilige Geist ihnen ein neues etwas offenbaren soll, dass der Heilige Geist irgendwie etwas Tolles in ihnen wirken soll oder irgendetwas tun soll, irgendwie kämpfen soll für sie und so weiter und so fort. Es gibt viele Anwendungen davon, wie der Heilige Geist heute wirken soll und jeder Christ stellt sich da so ein bisschen was anderes vor. Aber das Wichtigste, was der Heilige Geist in unserem Leben tun soll, das ist nichts anderes, als dass er uns erklärt, wer Gott ist. Dass er uns erklärt, dass er uns zeigt, wer Jesus ist und wer Jesus für uns ist. Jesus in unserem Leben. Das soll der Heilige Geist uns zeigen und nichts anderes. Alles andere, was dann später ausgeführt wird, dass er uns führen wird, dass er uns leiten wird, dass er uns Kraft geben wird, das ist wahr. Dass er uns trösten wird, dass er uns ermutigen wird, das ist auch wahr. Aber das ist nicht die erste Aufgabe, die der Heilige Geist tut. Sondern als erstes offenbart er uns, wer Gott ist. Und deswegen ist es Paulus hier auch so wichtig. Ihr sollt verstehen. Nehmt es zur Kenntnis, dass wer Gott wirklich ist und der Heilige Geist soll euch dazu führen. Später, in dem zweiten Kapitel, führt Paulus aus, dass er dann eigentlich, dass die Christen nämlich vor der Bekehrung blind gewesen sind, dass sie verblendet gewesen sind, dass sie von diesem Geist, der Fürst, nennt er den Fürsten dieser Welt, dass sie von ihm so vereinnahmt waren, dass sie nicht über ihren Horizont hinausschauen konnten, dass sie gefesselt waren von dieser materiellen Welt und dass sie gefesselt waren von ihren Bedürfnissen. Und jetzt schauen sie, was diese Welt eigentlich wirklich ist, wer der Schöpfer ist und wer ihr Erlöser ist. Und das nur dadurch, dass der Geist in ihr Leben gekommen ist. Aber jetzt, das ist ein Gebet, sollen sie viel tiefer verstehen, was der Same ist, der in ihnen schon hineingesät worden ist, nämlich das Wort und wer dieses Wort gesprochen hat. Aber Paulus geht auch ein bisschen weiter und er sagt noch konkreter, was ist es jetzt, was die Heiligen noch verstehen sollen. Und zwar sind es drei Dinge in Vers 18 und 19. Zum Ersten, wir werden die ganz kurz anschneiden, damit wir verstehen, was Paulus hier im Sinn hat, ist es die Hoffnung der Berufung. Das Zweite ist der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes. Und das Dritte, die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen in uns. Das ist auch das wichtigste Thema, darauf werden wir ausführlich eingehen. Aber zum Ersten, diese drei Aspekte, sie wollen uns die Erlösung des Heilandes ganz nah bringen. Mit den Herzensaugen sollen sie begreifen, was zu ihnen gekommen ist. Nämlich, dass sie jetzt erleuchtete Augen haben, die sehen, dass ihr Herz begreift, wer Gott ist und welche Hoffnung er gegeben hat. Hoffnung ist für uns etwas, für Christen etwas super Wichtiges. Es ist so elementar. Wenn ein Christ keine Hoffnung hat, dann ist er nicht besser als jeder andere Mensch in dieser Welt. Und gerade die Christen sollen Hoffnung haben. Nämlich, was ist ihre Hoffnung? Ihre Hoffnung ist, dass das Leben auf dieser Erde nicht aus ist, sondern dass es ein ewiges Leben gibt, so wie wir es im Bekenntnis schon gesprochen haben. Ihre Hoffnung ist weiter, dass ihr Leib auferstehen wird und dass sie Gottes Herrlichkeit sehen werden. Das sehen wir im Neuen Testament immer wieder an anderen verschiedenen Stellen aufgeführt. Und deswegen ist es im totalen Gegensatz zu den Ungläubigen oder zum Leben, das sie früher gelebt haben, als sie keine Hoffnung hatten. Jetzt ist diese Hoffnung ihre Kraft. Sie schöpfen nicht Kraft aus dem, was sie vielleicht früher mal geschafft haben, sondern daraus, was vor ihnen liegt. Und was vor ihnen steht, dass sie das ergreifen, das ist ihre Hoffnung. Und das ist ihr Impuls für ihr Leben. Das führt sie weiter, den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen werden sie nicht aufgeben. Und das Zweite ist, dass die Hoffnung, die jetzt hier die Erlösung war, dass sie diese Erlösung ist etwas Herrliches. Nämlich, Paulus sagt in Vers 18 dann weiter, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Und dieses Erbe, was ist es? Was ist das Erbe, das seines Erbes ist? Dieses seines zählt auf Gott. Was ist Gottes Erbe? Und es ist nichts anderes als Gottes Volk. Das ist Gottes Erbe. Und das können wir aus dem Alten Testament sehen. Wir in der jungen Gemeinde haben in den letzten Monaten vertieft über das 5. Buch Mose nachgedacht und dort wird es gezeigt, wie Gott sein Erbe für sich erlöst hat. Und ich möchte einen Vers nur daraus vorlesen, der das ganz deutlich anspricht, nämlich aus 5. Mose 9, Vers 26. Da spricht dann Mose, da flehte ich zum Herrn und sprach, ach Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, dass du durch deine große Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Das ist Gottes Erbteil, das er erlöst hat, das er für sich erkauft hat, durch das Blut Jesu Christi. Es ist sicherlich für uns manchmal schwer zu verstehen, wenn wir daran denken, es ist ein herrliches Erbe. Es ist nicht irgendwas Verdorbenes, irgendwas, was nur halb schön aussieht oder so, sondern es ist herrlich. Paulus sagt, es ist nicht etwas, was irgendwie langsam anfängt zu stinken oder so. Weil wie oft sehen wir in der Gemeinde, dass es nicht gut läuft. Dass wir Leute haben, die vielleicht uns ärgern, die uns wirklich zum Anstoß geworden sind. Oder dass wir Leute haben, wo wir denken, wie kann der nur so auftreten? Wie kann es in der Gemeinde so vorwärts gehen? Paulus sagt, das Erbe Gottes ist herrlich. Und das ist seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist nicht etwas, was irgendwie Runzeln hat, so wie Paulus es sagt. Das ist irgendwie schlecht aussieht, sondern es ist herrlich. Und ich glaube, wir können das nur verstehen, dass die Gemeinde herrlich ist, wenn wir daran denken, dass Jesus sein Leben dafür hingegeben hat. Und dass wir in Jesus unser Leben haben. Darum ist die Gemeinde herrlich. Und deswegen ist die Gemeinde ein herrliches Volk, das Gott gehört. Und Gott liebt diese Gemeinde. Das ist es, warum Paulus jetzt sagt, dies ist das herrliche Erbe. Und das sollen sie jetzt verstehen. Es ist, die Gemeinde ist nicht irgendwas Schwaches, was etwas, was hinfällig ist, was vielleicht überflüssig in dieser Welt ist. Nein, es ist herrlich, es gehört Gott und es ist sein Volk. Und das Letzte, das Dritte, was er hier erwähnt, ist im Vers 19 dann, und sie sollen erkennen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen in uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Ich weiß nicht, ob alle jetzt verstanden haben, was hier jetzt gesagt ist in diesem Vers, weil er wirklich nicht so leicht zu verstehen ist. Paulus verwendet 4 Ausdrücke für Kraft. Im Deutschen haben wir sicherlich auch 4 Ausdrücke dafür, aber diese Worte, die Paulus hier in den Mund nimmt und aufschreibt, sind nichts anderes als 4 verschiedene Ausdrücke für Kraft. Und Kraft, die man benötigt, um etwas zu vollbringen. Oder Energie. Das ist auch etwas, was er hier bringt. Energie ist etwas, was wir für die Realisierung benötigen, für die Umsetzung. Oder dann die Stärke, das die Größe der Kraft anzeigt. Und als Letztes auch die Ausführung der Kraft. Nämlich etwas, wenn etwas in etwas umgesetzt wird. Das sind die 4 Ausdrücke, die er hier erwähnt. Und Paulus sagt, die Gewissheit eurer Errettung ist nur deswegen da, weil diese Kraft in euer Leben gekommen ist. Ich denke, nicht jeder ist sich dessen bewusst, dass Kraft es ist, was in unser Leben gekommen ist. Und dass es Kraft ist, dass Paulus hier mit 4 verschiedenen Worten hintereinander, die wirklich so eng aneinander geknüpft sind, dass wir das gar nicht mehr auflösen können, dass Paulus das sagt, dass das in eurem Leben wirklich geworden ist. Ich denke, zu oft sind wir eigentlich gekennzeichnet von Schwachheit. Wir sind kurz davor aufzugeben, kurz davor etwas sein zu lassen. Paulus sagt, ihr erkennt, was die Kraft in euch ist. Und diese Kraft, das ist das Ziel, was er jetzt hier weiter ausführt, nämlich ab Vers 20 bis zum Ende. Diese Kraft ist es, was Paulus so im Herzen trägt, was sie verstehen sollen. Kraft ist es, was durch Jesus in euer Leben gekommen ist. Und zwar, wie sieht diese Kraft jetzt aus? Was ist die Kraft, die in eurem Leben gekommen ist? Ich denke, diese Kraft, wir sehen sie oft nicht. Denn es ist ähnlich wie bei autistischen Kindern. Ich habe gelesen, autistische Kinder, wenn man früh gemerkt hat, dass sie autistisch sind, dass sie eben irgendwie eine ganz bestimmte Sache sehr gut können und die anderen dann vernachlässigen. Und autistische Kinder, wenn das früh erkannt wird, dann merkt man, sie sind fixiert auf einen einzigen Bereich in ihrem Leben. Sie haben einen ganz bestimmten Blickwinkel. Zum Beispiel die Welt der Zahlen oder die Welt der Sprache oder die Welt der Kunst und so weiter und so fort. Und man hat dann festgestellt, dass ihre Augen auch nur auf diesen einen Bereich schauen. Meistens sind sie auch nach unten gerichtet. Und deswegen haben dann Forscher eine Brille für sie extra hergestellt, damit diese Kinder hier unten so einen Rand bekommen und sie dann nicht mehr nach unten gucken können. Sondern sie müssen dann praktisch nach oben gucken. Das hilft ihnen, dass ihr Sichtfeld auf einmal eine ganz neue Dimension bekommt. Sie müssen auf einmal in ihre Welt um sich schauen und gucken, was um sie herum geschieht. Sie merken, wie viel größer ihre Welt eigentlich ist und wie die Mitmenschen viel deutlicher auf einmal erkennbar werden. Jetzt wird ihr Leben auf eine ganz andere Richtung ausgerichtet. Und sie sind nicht mehr nur auf eine einzige Sache fixiert und deswegen können ihnen das helfen, eben wieder normaler zu werden. Aber das ist es, was eigentlich genau auch in unserem Leben oft der Fall ist. Paulus zeigt hier, ihr seid viel zu oft fixiert auf das, was euch umgibt. Die Alltagsprobleme, die Sorgen, die Nöte. Was wird morgen sein? Ihr seid viel zu oft darauf fixiert und ihr sinkt vor den Problemen zusammen und die Schwachheit überkommt euch. Aber jetzt richtet eure Blicke auf die unsichtbare Welt und auf Gottes Kraft, die wir in unserem Leben als Gläubige durch Jesus bekommen haben. Nämlich, wie ist diese Macht zu erkennen? Woran können wir sehen, dass Gottes Macht Wirklichkeit ist? Und Paulus sagt dann, dass es nirgendwo anders gekommen ist, als, ich lese diese Verse ab Vers 20 bis 23 vor, diese Macht, die hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Ich mache mal hier Punkt, ganz kurz. Denn hier sehen wir, diese Macht ist in der Auferweckung von den Toten realisiert. Dort wird sie erkennbar für uns. Die Auferweckung der Toten ist etwas, was wir nie mit unserer ganzen Kraft vereint mit allen Menschen erreichen könnten. Der Tod ist etwas wie eine Hürde, wäre das Unüberwindbares in unserem Leben. Und nie hat ein Mensch darüber hinaus sehen können. Und deswegen ist das die erkennende Kraft, die wir in Jesus gesehen haben. Und diese Macht, er zeigt sich nicht nur darin, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, sondern auch darin, dass Jesus jetzt eingesetzt ist, zur Rechten Gottes, über alle Mächte erhöht thront. Damit sehen wir etwas über diese Kraft, nämlich diese Kraft, sie bringt Leben. Sie bringt Leben aus den Toten. Sie bringt Leben für die Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Und dass sie letztendlich darauf schauen, wie die Erlösung eigentlich in unserem Leben verwirklicht wird durch Jesus. Jesus, der von den Toten auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist? Es heißt, er lebt für immer. Denn der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Was bedeutet es, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt? Er regiert für immer. Das heißt es. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Zur Rechten, das heißt, er bekommt Ehre. Er sitzt auf dem Sitz des Geliebten. Und er sitzt auf dem Sitz des Sieges. Und auf dem Sitz der Macht. Paulus ist überzeugt davon, dass diese Kraftwirkungen, die in Jesus passiert ist, zugunsten für uns alle heute hier Sitzende geschehen ist. Dass diese Kraft, die er hier ausgeführt hat, in den Heiligen zur Auswirkung kommt. Nämlich, dass wir von unserem vorigen Wandel abgewendet wurden und auf Jesus sehen und dieses neue Leben, das er uns dann schenkt, ergreifen. Etwas müssen wir hier verstehen, wenn wir diese Verse jetzt hier gelesen haben, dass Jesus erhöht ist über alle Namen und über Herrschaften und über Mächte und über Gewalten und über Fürstentümer. Das sind nicht menschliche Mächte, die hier Paulus meint, sondern es sind eigentlich die Engelwelten, die gegen die Christen streiten, die gegen Gott streiten, die gegen die Schöpfung streiten, die möchten, dass Gottes Verheißungen nicht in Erfüllung gehen. Darüber ist Jesus erhoben und über sie herrscht er jetzt. Auch wenn das oftmals nicht sichtbar ist. Und deswegen, und das Wichtige ist hier, dass Jesus eingesetzt ist als Haupt über alles in der Gemeinde. Für die Gemeinde heißt es, herrscht Jesus. Nichts kann dieser Gemeinde passieren, weil Jesus derjenige ist, der alles in seinen Händen hält. Der die Fäden in der Hand hält und nichts kann aus seiner Hand gleiten. Deswegen kann die Gemeinde mit Mut und Zuversicht hinausgehen. Sie kann getrost sein, weil Gott dem die Kraft gegeben hat und der jetzt zu seiner Rechten sitzt und diese Welt zum Ziel lenkt, nämlich die Erlösung. Es ist nämlich das Schwierige hier, wenn wir dieses Gebet lesen, müssen wir bedenken, wenn wir die Apostelgeschichte schon, wie wir sie in den letzten Predigten von Herrn Nesvogel auch gehört haben, in Ephesus haben sie so viele Zauberbücher verbrannt, dass sie 50.000 Silberlinge damit hätten gewinnen können, wenn sie das verkauft hätten. Aber das sagt uns nur eins, viele magische Praktiken waren in Ephesus da. Sie waren ausgesetzt vorher der Zauberei und der Magie. Sie hatten so einen großen Einfluss in dieser Stadt, dass die Menschen davor Angst hatten. Sie hatten Angst, dass diese Mächte irgendwas Böses in ihrem Leben, irgendwas Schlimmes in ihrem Leben anrichten könnten. Und jetzt, wo sie sich von diesen Mächten abgewandt haben, ist es doch noch viel schlimmer. Jetzt müssen sie noch mehr Angst haben, dass diese Kräfte, diese Geister, die dahinter stehen, hinter diesen Praktiken, dass sie jetzt gegen sie stehen. Und Paulus sagt ihnen aber, ihr braucht keine Angst haben. Denn Christus, das ist der Gottes Schutz über euch wirkt und seine Macht kann nichts überwinden. Sie brauchen also keine Angst mehr haben, keine Furcht vor den finsteren Mächten. Gerade deswegen, weil sie sich davor abgesagt haben, müssen sie sich nicht mehr fürchten. Sie gehören zu Gott. Und sie können nun viel eindeutiger für den leben, der das Haupt dieser Gemeinde ist. Sie können sich hingeben für Gott. Und das ist es, was uns jetzt heute auch den Mut gibt. Denn oftmals stehen wir heute in der Gemeinde auch in der Gefahr, vor diesen großen Mächten zu kapitulieren. Wenn wir sehen und immer wieder hören von dem, was in Europa passiert, wie es, welche Richtung das annimmt, wie Europa sich eigentlich aufbrüstet und sich eigentlich zu etwas hinstellt, was es eigentlich keinen Anspruch hat, das zu sein. Wenn sie einen Gottesdienst feiern im Namen von Europa anstatt von im Namen Gottes. Das ist etwas, was uns vielleicht auf uns zukommt, wo wir vielleicht sagen, hier wendet sich etwas, eine schlimme Sache zu, die eigentlich antichristlich ist. Und jetzt sagt Paulus ihnen, selbst davor braucht ihr keine Angst zu haben, denn ihr seid in Gottes Hand. Schnell sind wir darauf fixiert, gerade diese Probleme, dass wir uns darauf richten, wie ein Hase auf die Schlange blickt und sich dann in der Gefahr nicht mehr davon abwenden kann. Nein, Paulus sagt, schaut auf Jesus und erkennt ihn, wer er ist. Nämlich dadurch, dass der Heilige Geist in eurem Leben kommt. Und das sollen wir beten. Das sollen wir beten. Und dann brauchen wir in der Gemeinde keine Deserteure und keine Verzweifelten mehr haben. Keiner, der die Reihen verlässt, auf die andere Seite wechselt. Keinen, der aufgibt vor den großen Problemen, die vielleicht auf uns zukommen in der Zukunft. Nämlich, dass wir wirklich darauf schauen können, dass Gott die Gemeinde lenkt und dass die Gemeinde, die Braut von Jesus ist, bis ans Ende bleiben wird, weil er es gesagt hat und weil er es verheißen hat. Und deswegen können wir auf ihn schauen und dass er uns benutzt in dieser Welt, um seine Herrlichkeit bis ins Ende zu führen und seine Erlösung, dass diese Erlösung in dieser Welt Gestalt annimmt und die Gemeinde wirklich das wird, was sie ist, nämlich die Braut Christi. Das ist es, was das Ziel ist von Paulus in diesem Gebet, dass er die Hoffnung und den Mut ihnen vermittelt, darüber, dass sie wissen, was ihre Erlösung ist und wer diese Erlösung vollbracht hat, nämlich der Heiland, der den Bösen überwunden hat, und Gott, der die Kraft hatte, von den Toten aufzuerwecken. Wenn Gott für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Amen.